Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
Eine volle Einkaufstasche, die ich jetzt gleich auspacken werde. Heute geht es darum, wie meine Lebensmittel, die ich eingekauft habe, verpackt sind und was das für diejenigen bedeutet, die das dann essen wollen. Also in dem Fall ich. Bewerten wird das für mich Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau Grehl.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Kieber und wir gehen jetzt mal die Sachen durch, die ich hier alle ausgepackt habe. Zum ersten Mal ein Käse zum Wiederverschließen. Ich bin ja erstmal ganz froh, dass der Käse überhaupt verpackt ist. Wie sollte ich ihn sonst auch transportieren?
Ja, so ist es. Also prinzipiell ist jetzt Verpackung erstmal positiv zu bewerten, weil sie ja unsere Lebensmittel schützt, auch vor Verderb beziehungsweise auch zu starkem Kontakt. Und nichtsdestotrotz haben wir hier halt einen wiederverschließbaren Käse. Das bedeutet...
Ja, wir machen ihn mal auf und zu, mal schauen, wie das geht. Also es geht schwierig, aber es geht. Nicht hier öffnen. Okay, ich habe auf der falschen Seite geöffnet. Also ich kann ihn hier auf und hier auch wieder zumachen, ein bisschen. Sollte kleben.
Ja, das ist ja besonders gerade bei Käse und Wurstwaren beliebt, dass man in der Zwischenzeit wiederverschließbare Verpackungen anbietet. Aber das geht halt nicht ohne Klebstoff.
Und das ist schlimm, weil der Klebstoff kommt jetzt so bei mir nicht direkt an den Käse dran.
Ja, nichtsdestotrotz, es ist einfach eine flüchtige Substanz und wir haben da auch im Augenblick noch ganz einen rechtsfreien Raum, was Klebstoffe angeht. Prinzipiell gilt ja immer, dass die Verpackung nicht in das Lebensmittel diffundieren darf, also migrieren, hineingelangen. Nichtsdestotrotz ist es meistens gar nicht komplett auszuschließen und gerade beim Klebstoff, wenn es um fettige und salzhaltige Lebensmittel geht, ist immer die Gefahr, dass auch der Klebstoff in das Lebensmittel gelangt.
Und beim Käse muss ich ja sagen, der ist fettig, der ist salzhaltig. Würde es denn etwas nützen, wenn ich sage, okay, ich nehme den Käse jetzt raus aus der Packung und mache ihn gleich in irgendeine Brotzeitbox rein oder in irgendeine Schale rein, damit er einfach dann da zwar haltbar ist im Kühlschrank, aber nicht mehr mit dem Klebstoff in Berührung kommt? Oder ist der schon vorher, als er verpackt worden ist, mit dem Klebstoff in Berührung gekommen?
Gut, also man wird auf jeden Fall während der Lagerung es nicht ausschließen können, dass der Klebstoff zum Teil auch in den Käse gelangt. Wir empfehlen prinzipiell von seitens der Verbraucherzentrale alle Lebensmittel am besten baldmöglichst umzufüllen, egal ob es jetzt Grieß, Mehl, Käse oder wie auch immer ist und das dann in geeigneten Verpackungen, also das Material, das am wenigsten problematisch ist, ist Glas, dass man hier eher Glasbehälter nimmt und die dort den Käse dann auch aufbewahrt.
Jetzt haben Sie mich so ein bisschen geschockt, auch Grieß und Mehl, die habe ich ja immer in der Papierverpackung, warum soll ich die denn umfüllen?
Naja, das denkt man, es sind ja auch trockene Lebensmittel, was soll denn da passieren? Da haben wir tatsächlich das Problem mit den Druckfarben, also das sind Mineralölfarben, die dann auch, vor allem wenn es dann so Produkte sind, die sehr große Oberflächen haben, also Grieß, Mehl und dergleichen, sind da sehr anfällig, dass hier dann Mineralöle auch in das Produkt gelangen und um das zu vermeiden, empfehlen wir am besten, die Lebensmittel dann zu Hause nochmal umzuverpacken. In der Zwischenzeit haben einige Hersteller auch drauf reagiert, zum Beispiel die Lasagneblätter waren früher ja auch nur in den Kartonagen. Da war auch das Problem, dass häufig dann recycelte Papierware verwendet worden
ist. Was ja eigentlich, wo man denkt, eigentlich super, da wird was recycelt und wieder gebraucht.
Richtig, aber da werden natürlich Druckfarben dann auch mit recycelt. Ne, wenn ich jetzt meine alte Zeitung oder meine Magazine, meine bunten habe, wenn dann das Papier recycelt, dann sind die Druckfarben immer noch in dem Produkt. Und die sind auf jeden Fall nicht lebensmittelecht und gelangen dann in das Lebensmittel. Da ist die Industrie tatsächlich jetzt schon so weit, dass sie nur noch Frischfasern für Lebensmittel nehmen. Nichtsdestotrotz versuchen auch viele Anbieter, nochmal eine Barriere zu verschaffen. Also früher hat man ja die Lasagneblätter ganz klassisch in der Kartonage gehabt. Viele Hersteller bieten da in der Zwischenzeit ihre Lasagneblätter nochmal in einer extra Plastikfolie. Man hat wieder mehr Müll, aber man hat halt einfach auch diesen Gesundheitsschutz.
Jetzt schaut es auf den ersten Blick bei der Lasagne so aus, denkt man sich, oh Mann, also nochmal extra verpackt, nehme ich doch das, was weniger verpackt ist, aber in dem Fall gar nicht so gut für mich.
Ja, in dem Fall habe ich also, was den Gesundheitsschutz angeht, doch eher den Vorteil, wenn es nochmal in Plastik eingepackt ist.
Also gut, wir haben jetzt schon mal gelernt, der Käse, den ich hier mir gekauft habe, wo ich mir dachte, super, den kann ich, wenn ich eine Scheibe rausgenommen habe, wieder zumachen und dann wieder benutzen, den sollte ich umfüllen, am besten in eine geeignete Box. Sollte das eine Plastikbox sein oder eine aus Edelstahl? Aus Glas ist ja schwierig, oder?
Ja, es gibt in der Zwischenzeit tatsächlich einige Anbieter, die auch aus Glas Vorratsbehälter anbieten. Da ist dann meistens der Deckel halt aus Plastik. Da muss man dann auch nochmal schauen, dass hier halt BPA-frei möglichst die Deckel sind und auch keine Weichmacher enthalten sind.
Also der Käse kommt in die Glasbox, das Mehl und der Grieß kommen wahrscheinlich in ein, naja, sagen wir mal, altes Marmeladenglas, ein großes.
Ja, die klassischen Vorratsgläser oder tatsächlich auch Gläser, die man nochmal ausspült und nochmal verwendet. Wobei prinzipiell auch hier gilt, Einwegverpackungen sind nicht gedacht, um sie nochmal wieder zu verwerten. Also die klassische Margarinebecher sollte man jetzt nicht unbedingt verwenden, um jetzt zum Beispiel was anderes einzugefrieren.
Das habe ich nämlich hier gleich. Also ich habe hier eine Buttermilch gekauft. Gut, da kann man den Deckel abmachen, man kann sie trinken und dann habe ich ja immer noch wirklich einen stabilen Becher. Könnte ich mir jetzt in der Theorie, wenn mir am Abend was übrig bleibt von meinem Essen, sagen wir mal, da bleibt ein bisschen Eintopf über, kann ich den warm in diese Buttermilchpackung reinfüllen, auskühlen lassen und dann so in den Kühlschrank stellen, damit ich es dann am nächsten Tag wieder essen kann? Nein, sie schütteln den Kopf.
Genau.
Kein Recycling im Haushalt.
Nee, also das würde ich tatsächlich vermeiden, weil diese Plastikverpackungen natürlich auch immer nur auf das Lebensmittel abgestimmt sind. Und wenn Wärme mit ins Spiel kommt, desto problematischer wird die ganze Sache, weil halt hier die Migration, also der Übergang von Stoffen in das Lebensmittel noch stärker erhöht wird. Deswegen, also wenn hier ein Plastikbecher für den Einwegeinsatz verwendet wird, sollte man hier auf keinen Fall jetzt irgendwie warme Speisen hineingeben. Beziehungsweise auch beim Eingefrieren ist immer das Problem, dass dann die Verpackungen spröde werden und somit auch gar nicht diesen Schutz haben vor der Kälte.
Jetzt angenommen, ich würde das jetzt jeden Abend machen, würde meine warme Suppe in diesen Plastikbehälter reintun, der nicht dafür gedacht ist. Was könnte denn das für Auswirkungen für mich haben?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil man ja häufig auch gar nicht weiß, welches Plastik wurde verwendet. Nichtsdestotrotz sind es meistens Stoffe, die sich dann im Körper auch anreichern und dann erst über Jahre hinweg zum Teil auch krebserregend wirken können. Und deswegen sagen wir einfach, möglichst vermeiden, wenn es irgendwie geht. Wir werden nicht ohne Verpackung auskommen können, aber können auf jeden Fall so das ein oder andere berücksichtigen, um möglichst wenig belastet zu werden.
Würden Sie jetzt die Buttermilch auch umfüllen? So, weil niemand trinkt jetzt wirklich, was steht da? 500 Gramm Buttermilch trinkt jetzt niemand auf einmal. Würden Sie sagen, okay, sobald ich die mal geöffnet habe, füllen Sie die auch um?
In dem Fall, also bei der Buttermilch, würde ich jetzt, je nachdem, wie schnell ich sie dann endgültig trinke, nicht unbedingt umfüllen, weil ich da einfach den gewissen Schutz auch sehe. Anders sieht es aus bei Dosen. Also bei Dosen, wenn ich jetzt irgendwie die Mandarinendose oder die Thunfischdose habe, da gilt auf jeden Fall die Reste eher umfüllen, wieder in Glas und aufbewahren.
Was könnte da passieren?
Bei den Dosen haben wir eine Innenbeschichtung, die häufig BPA enthält. Das ist relativ unproblematisch, solange die Dose zu ist, weil Sauerstoff erstmal ins Spiel kommen muss, um hier einen problematischen Stoff entwickeln zu lassen. Und wenn aber die Dose dann geöffnet ist und vor allem bei Lebensmitteln, die sehr fettreich sind, sehr salzhaltig, sollte man auf jeden Fall den Rest der Dose dann umfüllen und aufbewahren.
Wie schaut es denn da aus mit Erwärmen? Wenn man jetzt die fertigen Ravioli in der Dose hat, dann könnte man die einfach schon ins Wasserbad gehen, hat kein extra Geschirr, das man dann abwaschen muss. Also öffnet die Dose, ab ins Wasserbad, erwärmen und dann essen. Ist das eine gute Idee?
Leider nicht. Jeder Camper kennt die Situation oder Festivalbesucher, aber auch da ist es nicht bestimmt, dass diese Dose wirklich erwärmt wird. Und deswegen würde ich das auf keinen Fall so umsetzen, dass ich es direkt von der Dose aus esse.
Kommen wir mal zurück zur Buttermilch. Die hat ja jetzt einen Deckel aus Alu. Muss ich da aufpassen, dass ich die nicht umgedreht irgendwie transportiere? Ist das Alu auch irgendwie schlecht für das Lebensmittel, das da drin ist?
Das war vor vielen Jahren tatsächlich ein Problem. Also da hat man ja auch immer gesagt, auf keinen Fall den Joghurtdeckel abschlecken.
Das hat man mir als Kind auch immer gesagt.
Schon, ne? Nein, da hat die Industrie tatsächlich nachjustiert und es ist nicht mehr das reine Alu, das dann mit dem Lebensmittel in Kontakt kommt, sondern da ist nochmal eine ganz, ganz dünne Schicht darüber, sodass also das Alu auf keinen Fall mit dem Lebensmittel in Kontakt geht. Prinzipiell gilt schon, dass Alu, also gerade bei salzhaltigen und fetthaltigen Lebensmitteln, also ich spreche jetzt zum Beispiel bei Fleisch mit Marinaden, die man ja gerne auch in der Aluschale dann irgendwie grillt, dass das eher suboptimal ist.
Also dann lieber eine Edelstahlschale nehmen, die man auch öfter verwenden kann, und keine Aluschale zum Grillen.
Da ist vor allem auch der Vorteil, dass man es wiederverwenden kann und tatsächlich auch das Grillgut deutlich besser geschützt ist oder hier keine Migration stattfindet.
Okay, also es gibt einiges zu beachten. Jetzt kommen wir mal zu den Zucchini, die ich eingekauft habe, im Dreierpack mit einer Banderole zusammengefasst und ansonsten nicht extra verpackt, also keine Plastikhülle, keine Plastikschale. Naja, jetzt habe ich natürlich die Gefahr, dass wenn jemand krank ist und da jetzt mal hinhustet, habe ich dann da alles drauf, oder?
Also die Krankheitskeime an sich, die, was jetzt über den Atem geht, die halten meistens nicht so lange auf den Lebensmitteln. Und ich würde die Zucchini ja so oder so waschen, sodass die Gefahr relativ gering ist. Anders sieht es natürlich aus, was vom Boden auskommt. Die E. coli zum Beispiel sind Bakterien, die im Boden sind und die können dann wirklich auch Durchfall erzeugen, beziehungsweise auch die Noroviren, die man ja häufig auch in Tiefkühlbeeren vorfindet.
Das heißt jetzt für meine Zucchini erstmal, ich wasche sie und ich brate sie dann sowieso. Das heißt für die Tiefkühlbeeren, ich esse sie auch nur dann, wenn ich sie mal aufgekocht habe, oder?
Ja, bei den Tiefkühlbeeren haben wir immer das Problem, dass man sie gerne auch mal frisch irgendwie in den Smoothie mit einarbeitet oder auf den Kuchen legen möchte. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt immer wieder bekannt, dass halt einfach hier zu große Gefahren bestehen, was Magen-Darm-Infekte angeht, dass man die auf jeden Fall zumindest bei Kindern auch erhitzen sollte.
Die Tiefkühlbeeren kaufe ich ja auch oft in der Papppackung. Soll ich sie da schon auftauen? Da sind ja auch wieder Kleber dabei und Pappe und so weiter. Oder soll ich sie auch gleich dann umfüllen, durchkochen und dann wieder kühlstellen?
Also gerade bei Beeren, die ich jetzt aus der Packpackung entnehme, sollte ich sie auf keinen Fall jetzt auch in dieser Packpackung ja auftauen, weil auch hier einfach die Gefahr besteht, dass irgendwelche Beschichtungen in der Wärme dann auch wieder migrieren können in die Beeren.
Okay, also den Nachtisch mit den Beeren haben wir jetzt schon besprochen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu meinen Zucchini. Die sind nämlich in einer Banderole auch mit einem dicken Klebeband versehen. Wenn ich die wasche, geht dann der Kleber weg oder ist schon irgendwas durchgegangen in die Zucchini selber?
Also der Anbieter hat eigentlich das Vorsorgeprinzip, dass hier nichts in die Zucchini integrieren dürfte, auch nicht aufgrund der Klebstoffe. Nichtsdestotrotz, man kann es nicht ganz ausschließen. Erst 2025 wird es hier wirklich Regelungen geben, die dann auch umgesetzt werden müssen. Und dementsprechend würde ich schon darauf achten, dass ich es ausreichend wasche und ja, die Kontaktstellen vielleicht sogar schäl.
Was passiert in 2025? Welche Regelungen werden denn da umgesetzt?
Also bezüglich der Klebstoffe ist es so, dass das BfR jetzt eine Positivliste entwickelt hat, die jetzt auch schon im Prinzip den Herstellern zur Verfügung gestellt wird. Aber man musste ihnen jetzt einfach auch ausreichend Zeit geben, um Alternativen zu suchen, weil wir haben das jetzt gerade beim BPA, also bei dem Bisphenol A, das Problem, dass wir einfach auch keine Alternativen haben und die manchmal, wenn wir Alternativen haben, sogar noch schädlicher sind als das BPA. Und deswegen muss man hier einfach schnell agieren jetzt und auch forschen, dass man hier geeignete Klebstoffe findet, die ganz unproblematisch für uns und unsere Gesundheit sind.
Frau Grehl, jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja wirklich als Verbraucherin, es ist ja wahnsinnig schwierig, sich auszukennen.
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig und wie gesagt, die Rechtslage ist auch noch so unbestimmt zum Teil. Aber es gibt einfach so ein paar Tipps, die, wenn man die berücksichtigt, dann kann man sich schon ganz gut schützen. Das beginnt mit dem Umverpacken von insbesondere Grieß-Nudelpackungen in Gläsern, dass man die Verpackung nur der Bestimmung entsprechend verwendet, also nicht jetzt irgendwie Margarinebehälter nochmal zum Eingefrieren, auch wenn man hier einen gewissen Umweltschutz durchführt. Und gerade bei den Klebstoffen einfach darauf achten, dass man vielleicht Alternativen findet, vielleicht auch den Käse einfach lose einkauft. Und dann ist man schon auf einer ganz guten Seite.
Also ein paar Tipps schon mal beachten, das passt dann schon mal ganz gut. Ich würde gerne noch mal zum Glas kommen, bei dem Sie gesagt haben, es wäre ja ganz gut, wenn man das Mehl, den Grieß darin umfüllen könnte. Das Glas hat immer einen Deckel, Und der Deckel hat ja auch einen Schraubverschluss. Steckt da noch irgendwas drin, wo ich drauf achten müsste?
Ja, so ist es. Also das Glas.
Schade, ich habe gehofft, Sie sagen jetzt, beim Glas ist alles in Ordnung.
Irgendwas finden wir doch immer als Verbraucherschützer. Nein, es ist tatsächlich so, dass im Deckel Weichmacher eingesetzt werden, um einfach hier diese Dichtigkeit zu bekommen mit dieser Beschichtung. Und da gilt halt einfach, dass man die Lebensmittel dann wirklich nicht auf dem Kopf irgendwie lagern sollte, dass das also möglichst wenig in Kontakt kommt. Und weichmacherfreie Deckel erkennt man ganz gut an diesem blauen Kreis. Da ist es auf jeden Fall weichmacherfrei.
Das heißt, wenn ich den Deckel aufmache und innen reinschaue, da ist so ein bläulicher Kreis drin.
Da ist so ein bläulicher Kreis drin. Das ist eine Alternative zu den Weichmachern. Und das ist im Prinzip ideal dann für die Lebensmittelvorratshaltung.
Und dann gibt es ja noch die Alternative, dass man sagt, man besorgt sich so Gläser, die auch einen Glasdeckel haben und einen Gummiring.
Ja, also solange der Gummiring nicht direkt mit dem Lebensmittel in Kontakt ist, ist es auf jeden Fall eine Alternative. Was ich natürlich sagen muss, ist, alles, was ich ins Glas gebe, ist natürlich nicht komplett Licht abgeschottet und manche Lebensmittel verderben halt auch durch den Lichteinfluss.
Welche wären denn das zum Beispiel?
Ja, insbesondere wenn sie vor allem fettreich sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich es natürlich in meinem Vorratsschrank oder in meiner Kammer habe, da ist es ja dann meistens auch dunkel und somit besteht die Gefahr nicht ganz so groß.
Ab in die Schublade damit. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Gibt es denn bei Ihnen persönlich irgendwelche Verpackungen, wo Sie sagen, da würde ich nie und nimmer zugreifen? Die lasse ich im Supermarkt im Regal stehen. Auf gar keinen Fall diese Verpackung.
Also richtig problematisch sind tatsächlich die Klebstoffe. Da würde ich tatsächlich schauen, dass ich möglichst nicht diese wiederverschließbaren Produkte kaufe. Auch beim Metzger ist es häufig noch so, dass gern was eingeschweißt wird. Hier werden tatsächlich Frischhaltefolien immer noch verwendet, die Weichmacher enthalten. Das heißt, mein mariniertes Fleisch, das ich vakuumiert beim Metzger kaufe, sollte ich vielleicht doch nochmal beim Metzger anfragen, welche Folien da verwendet werden. Die Frischhaltefolien, die in den Haushalten verwendet werden, die also ganz klassisch im Supermarkt oder im Drogeriemarkt gekauft werden, die sind frei von Weichmachern und kann sie unbedenklich verwenden.
Das heißt also, grundsätzlich ist Vakuumieren nicht schlimm. Man muss nur schauen, wie es vakuumiert wird.
Ja, vakuumieren ist ja eine ganz tolle Konservierungsart, weil man einfach den Sauerstoff und die Bakterien im Prinzip dem Lebensmittel entzieht und somit den Verderb einfach rauszögern kann. Es gilt halt einfach nur hier drauf zu achten, dass die richtigen Folien verwendet worden sind, dass halt so keine Weichmacher in diesen Folien verarbeitet worden sind. Und dann ist es auf jeden Fall eine gute Konservierungsart.
Und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil, das hier noch in meiner Einkaufstasche war. Das ist ein To-Go-Becher, den ich sonst nie benutze, aber wir ihn mal zu Demonstrationszwecken dabei haben. Denn mal abgesehen von den Schadstoffen, die Verpackungen, die liefern ja auch jede Menge Müll. Wie viel, das hat meine Kollegin Leonie Timm für uns zusammengefasst.
Zu faul zum Kochen? Einfach das Abendessen bei einem der zahlreichen Lieferdienste bestellen. Gemüse auf dem Wochenmarkt zu teuer? Dann eben der abgepackte Feldsalat aus dem Supermarkt. Keine Zeit fürs Shoppen in der Stadt? Online ist's eh schneller bestellt, denken sich wohl manche. Das Konsumverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern hat sich in den vergangenen Jahren verändert, meldet das Umweltbundesamt. Ein Ergebnis dieser Entwicklung? 19,7 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle in ganz Deutschland im Jahr 2021. Die aktuellen Zahlen. Zur Einordnung, dieser Müll wiegt so viel wie die Golden Gate Bridge in San Francisco 22 Mal. Im Jahr 2021 ist knapp 5% mehr Verpackungsabfall angefallen als im Vorjahresvergleich. Doch die Haushalte sind es nicht allein, die diese Berge an Müll produzieren. Eingerechnet in die Statistik werden auch Abfälle, die in der Industrie, im Handel, im Büro, in Geschäften, im Dienstleistungsbereich oder auf einer anderen Ebene erzeugt werden. Die Mehrheit von diesem Kunststoffpapier oder Glas, nämlich fast 68%, wurden 2021 recycelt, wobei sich auch diese Quote im Vergleich zum Vorjahr gering verschlechtert hat. Laut Statistischem Bundesamt entsteht in Deutschland die größte Menge an Verpackungsmüll in der EU.
Ein Beitrag von Leonie Timm war das und wir kommen jetzt gleich nochmal auf meinen To-Go-Becher zu sprechen. Mal abgesehen von dem wahnsinnig vielen Müll, den der verursacht, oh Gott, das steht auch hier, Produkt enthält Kunststoff, Plastik und so weiter, ist der auch für mich schädlich?
Ja, zunächst ist natürlich das Problem, dass hier heiße Getränke eingefüllt werden, wo wir ja immer eher die Gefahr haben, dass was migriert in das Lebensmittel. Das muss eigentlich eine Verpackung sein, die das nicht tut, aber man kann es halt nicht hundertprozentig garantieren. Jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit, einen Mehrwegbecher zu nehmen. Da gibt es ja in der Zwischenzeit dann auch Bambusgeschirr, wo man denkt, na, das hört sich ja sehr natürlich an.
Oh Gott, wenn Sie es schon so sagen, ist es nicht so, oder?
Ja. Ist leider nicht so, weil einfach die Klebstoffe, die für dieses Bambusgeschirr verwendet wird und vor allem bei heißen Getränken, ist es wirklich ein Problem, dass hier die Klebstoffe dann in das Lebensmittel gelangen. Also da eher auf Edelstahl umsteigen.
Also ein To-Go-Becher aus Edelstahl? Sind wir auf der richtigen, sicheren Seite?
Ja, vor allem nicht nur gesundheitlich, sondern auch umweltfreundlicher. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, hier nach einer Alternative zu schauen, wenn ich mir doch öfters mal den Coffee to go hole.
Wo habe ich denn noch die Möglichkeit, Verpackung einzusparen? Und jetzt möchte ich aber vorher schon mal betonen, ich finde nicht, dass man die gesamte Verantwortung auf die Verbraucherinnen ablagern kann und sagen kann, diejenigen, die müssen sich halt schauen, dass sie verpackungsfrei einkaufen, weil ich finde, man schafft es nicht, aber haben wir wenigstens so ein paar Tipps und Tricks, wie ich Verpackung einsparen kann?
Naja, also Obst und Gemüse lässt sich ja wunderbar irgendwie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Das heißt, da kann ich wirklich mit meinem Stoffbeutel hingehen und einzelne Lebensmittel einkaufen, was ja dann auch dazu führt, dass ich dann auch mengengerecht einkaufen kann, im Gegensatz zu den Großverpackungen im Supermarkt. Ja, und da gibt es ja in der letzten Zeit auch immer mehr Unverpackt-Läden, die extra ja sich spezialisiert haben, um auch trockene Ware wie Haferflocken, Kerne oder auch Mehl ohne Verpackung einkaufen zu können. Allerdings haben wir da auch das Problem, dass häufig in den Säcken, also in diesen Großgebinden, wiederum Schadstoffe enthalten sind, einfach durch den Transport, dass in den Kaffeesäcken oder Mehlsäcken dann Mineralöle gefunden worden sind, die dann auch wiederum auf das Lebensmittel integrieren.
Es bleibt also schwierig.
Ja, aber ich denke, mit den Tipps, die wir jetzt so zusammengesammelt haben, kann man sich schon ganz gut schützen davor.
Das waren die wichtigsten Tipps für den Umgang mit verpackten Lebensmitteln. Vielen Dank an Daniela Grill, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Bayern.
Ja, sehr gerne.
Es war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber. Und wenn Sie uns noch einmal nachhören möchten oder ein anderes Verbrauchermagazin hören möchten, dann finden Sie uns in der ARD-Audiothek unter Das Verbrauchermagazin.